Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wie geht's mir? Ich weiß nicht. Soll es mir gut gehen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Soll es mir gut gehen? Soll es mir nicht so gut gehen? Aber diese Frage möchte ich beantworten. Vor einigen Jahren, da haben sie einen Versuch gestartet, 1968. Da haben sie vier Paare Mäuse, weiße Mäuse genommen und die haben sie in einen Käfig eingesperrt. Es war also ein Quadrat mit 1,5 Meter jeweils. Und diese Mäuse haben sie alles gegeben. Die haben Futter gehabt, die haben Nester gehabt, die haben alles gehabt. Da waren über 256 verschiedene, Apartments da drin, wo die Mäuse wohnen könnte. Und dann wurden sie da drin losgelassen und die Mäuse hat man natürlich untersucht, dass sie auch keine Krankheiten einschleppen, dass es ihnen wirklich gut geht und haben die Mäuse mit allem verwöhnt, was sie brauchten. Etwa 3,5 Monate später kamen die ersten Jungen in den Mäusekäfig. Und nachdem alle 55 Tage verdoppelte sich die Zahl. Also es ging mit 8 los und dann wird es, was weiß ich. Ja? Und innerhalb von etwa 19 Monaten waren es 2200 Mäuse. Und es ging ihnen gut. Sie hatten zu futtern alles. Man hat sie mit allem versorgt. Aber bei dieser Zahl ging der Streit los. Wer darf mit wem zusammenleben? Und die Jungen haben dann die Ältere bekämpft und so weiter und so fort. Und es ging darum, dass die Mäuse jetzt unzufrieden langsam wurden. Die Alpha-Männlein, die haben versucht, ihr Revier zu verteidigen gegen diese Junge, die neue aggressive Jungen, die da kamen. Aber mit der Zeit waren sie einfach überwältigt mit der Zahl von diesen ganzen Kämpfen, die sie durchführen mussten. Dann haben sie aufgegeben. Die Mäuse-Weibchen da, die haben nicht mehr ihre Junge versorgt, weil es darum geht, um einfach zu viel Streit, zu viel Streit, zu viele Kämpfe. Und mit der Zeit hat sich das ganze Ding gekippt. Die Männlein haben keine Interesse mehr gehabt an Familienleben, sondern haben sich nur noch schön gemacht. Geleckt den ganzen Tag. Die waren wirklich schöne Mäuse. Und die Weiblein, die haben sich so ein Apartment gesucht und da sind sie drin gelegen und haben sich's gut gehen lassen. Nach etwa 5 Jahren war alles tot. Alle ausgestorben. Es gab keine Mäuse mehr. Die haben sich selbst kaputt gemacht, obwohl sie alles gehabt haben. Wenn wir die Menschheit anschauen, da gibt es viele Parallele. Man schaut die Menschheit an und dann fragt man sich, ist das Gute, was wir so haben, das Gute wirklich gut? Ist das Gute, wie es uns geht, wirklich so gut, dass es uns wirklich gut geht? Kann man Frage stellen. Und dann liest man so Verse wie in Epheser Kapitel, jetzt habe ich den Kuchen vergessen, gell? Sehe ich schon mal lauter Kuchen, gell? Da geht es einem gut. Da schlägt das Herz höher oder vielleicht auch nicht. Okay. Da kommt dieser Vers. Danket Gott, den Vater. Immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, kann man das machen? Kann man auch danken für die schlechten Tage, wenn es uns nicht so gut geht? Danket Gott, den Vater, immer und für alles. Schlechte Tage auch. Weiß nicht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist gut und was ist schlecht? Was ist böse? Manche sagen, das ist gut. Der Nächste sagt, nee, das ist nicht gut. Lieber habe ich das, das ist gut. Und so streitet man sich, was ist gut und was ist nicht so gut. Und man ist überzeugt, dass das, was mir gut tut, das ist gut. Alles andere ist nicht so gut. Jeder hat seine Definition. Jeder denkt, meine Definition von gut ist gut. Aber wenn man das Gute anschaut, dann ist es meistens so, dass das, was für einen gut ist, dafür muss der Nächste drauf verzichten. Irgendjemand muss zurückstecken, damit es jemand anders gut geht. Oder das, was mein Verlust ist, das ist dem Nächsten sein Gewinn. Oder auch andersrum. Und dann frage ich mich, tut das Gute uns wirklich gut? Tut das Gute uns gut? Weiß nicht. Ein schönes, großes Haus. Jemand besitzt ein schönes, großes Haus. Er wird älter. Bei uns in der Gegend, da gibt es so ein paar Villen. So Flachdachhäuser, wirklich mit Schwimmbädern unten drin, das hat meine Frau schon erzählt. Und die Leute werden alt und es ist langsam ein Glotz. Man muss so viel putzen und was weiß ich nicht. Oder das viele Geld, ist das gut? Wenn man so richtig, sagen wir mal, ein Sechser im Lotto hat, ist das gut? Ich weiß nicht. Ob das gut ist oder ein schnelles Auto. Das schnelle Auto kann vielleicht gut sein, aber wenn es nicht die Kurve kriegt, dann war es nicht so gut. Oder ein schönes, bequemes Leben, tut es uns gut? Oder ist es manchmal auch ein Fluch? Tut es uns nicht gut? Oder wie ich gerade gesagt habe, so ein Schwarzwälder Kirschtorte. Tut uns das gut? Ich weiß es nicht. Oder Schokolade oder Chips vom Fernseher. Oder überhaupt den Fernseher. Tut uns der Fernseher gut? Wir sitzen da vor dem Fernseher und lassen uns berieseln und wir sagen, oh, uns geht's gut, nur ein paar Chips her. Und dann geht immer mehr auseinander. Tut es uns gut? Weiß nicht. Das sind alles so Sachen. Oder die ganzen Zeitschriften, die man so kriegen kann, tut es uns gut? Oder mein Handy, tut es mir gut? Weiß nicht. Oder das Internet. Man sagt ja, das Internet, tut es uns gut? Ich denke, viele Leute, die mit dem Internet zu tun haben, denen tut es nicht gut. Weiß ich, was gut ist? Weiß ich, was böse ist? Habe ich eine Definition? Kenne ich mich aus? Natürlich hat uns Gott einen moralischen Kompass eingebaut. Man weiß, was gut ist vom Verhalten her. Und das hat er jedem eingebaut. Man hat keine Ausrede. Aber tut uns das Gute gut? Seit wir den Garten Eden verlassen haben und von dieser Frucht gegessen haben, diese Frucht von der, in Englisch sagt man, von, of the knowledge of good and evil, also von der, das Gut und Böse, man weiß, was gut und böse ist, aber ich weiß nicht, ob man wirklich gut weiß und was böse ist. Unsere Umstände, tut's uns gut? Weißt du, was unser großes Problem ist? Eins unserer ganz großen Probleme. Wir schauen's von hier und jetzt an. Tut's mir gut hier und jetzt? Und wir betrachten die Dinge nicht von der Ewigkeitsperspektive. Man meint, man ist so irdisch gepolt, dass es uns hier gut geht und wir vergessen, was die Ewigkeit hält. Und wir sind nicht für hier gemacht, wir sind für die Ewigkeit gemacht. Gott hat uns nicht erschaffen, damit es uns hier gut auf der Erde geht, sondern es ist nur eine Zeit des Testens. Und die Ewigkeit ist das, für das wir leben sollen. Die Ewigkeit. Psalm 90, 12 sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist der Psalm von Mose. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ich habe es unten noch nachgeschrieben in Englisch, damit die es in Englisch lesen wollten, können es lesen. Wir sind nicht für hier gemacht, sondern wir sind gemacht für die Ewigkeit. Und wir denken, die Dinge hier auf dieser Welt sind so wichtig. Und sie sind nicht wichtig, gar nicht wichtig. Das Interessante ist, je wichtiger wir meinen, die Dinge dieser Erde sind, je mehr, wie größer sind unsere Probleme. Also ein Millionär hat wirklich Probleme, weil es ihm so wichtig ist. Und dann wird er 70, 80 und er kann es nicht mehr halten. Und er merkt, seine Tage sind auch gezählt. Die Ewigkeit ruft. Und wohin geht's in die Ewigkeit? Und sein Leben war ein Jagen nach dem Wind. Wir wollen gut behandelt werden. Wir betonen die Menschenrechte. Ist es wirklich so wichtig? Wir sind hier nur eine kurze Zeit. Die Bibel sagt, wie Gras auf dem Feld, heute hier und morgen weg. So ist es mit uns. Wir müssen das Gute von der Ewigkeit, das Gute und das Böse von der Ewigkeit betrachten. Ansonsten nützt alles nichts. Lohnt es sich dafür zu kämpfen? Für die Dinge dieser Welt? Nee. Lohnt es sich dafür zu kämpfen für die Dinge der Ewigkeit? Sicher. Da lohnt es sich zu kämpfen. Der erste Johannes sagt, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begierliche Blicke oder sein Prahlen nach mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt, hier und jetzt. Und die Welt und ihre Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Auch hier betont er wieder, es geht um die Ewigkeit, nicht um hier und jetzt. Die Welt vergeht, so steht es auch hier. Wir sind hier nur kurze Zeit und dann ist vorüber und dann ist so vorbei. Aber was ist gut und was ist böse? Das Erste ist, von der Ewigkeit her betrachten. Aber dann kommt eines Tages ein Mann zu Jesus und fragt ihn. Ein Mann kam zu Jesus und fragt ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete: Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus: Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Gut ist nur einer. Also haben wir keine Ahnung, was gut ist. Gut ist nur einer. Nur Gott selbst kann gut definieren. Wenn wir von gut reden, wissen wir nicht, von was wir reden. Nur Gott alleine weiß, was gut ist. Und manchmal kriegen wir den Eindruck, dass Gott sich nicht auskennt. Denn manchmal meinen wir, dass Böse von Gott her gut ist und was gut ist, ist böse. Und wir verstehen es nicht. Und wir kommen zu Gott und wir sagen, ich verstehe nicht. Und was macht Gott? Er zeigt auf Jesus. Er zeigt auf Jesus hin. Das ist gut. Das ist gut. Aber dann fragen wir uns, ein guter Gott, ein wahrlich guter Gott, der sich auch auskennt und weiß, was die Definition bedeutet, warum schickt er seinen Sohn ans Kreuz? Ist das gut? Ist das gut? Er wird geschlagen und kaputt gemacht. Man verachtet ihn, man misshandelt ihn. Er kommt auf diese Welt, um Gutes zu tun. Und Gott erlaubt's. Jesaja sagt, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihn auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, der dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So geht Gott mit Jesus um. Und dann fragen wir, ist das gut? Aber man muss es von der Ewigkeitsperspektive sehen, wie auch schon erwähnt. Wenn man es von der Ewigkeit her betrachtet, dann war das gut. Es tut uns im Herz weh, aber es war gut, es war wahrlich gut. Das Kreuz ist der größte Segen, den es jemals auf dieser Welt gab. Es ist die Definition von Gut. Es beweist Gut. Das Beste, was jemals passiert war, war das Kreuz. Und es macht alles richtig. Es macht alles gut. Es war der größte Sieg, den es jemals gab. Denn man darf das Kreuz und die Auferstehung niemals voneinander trennen. Das ist das Problem mit mir, mit uns als Menschen. Wir hören, dass Jesus ans Kreuz ging. Er ging ans Kreuz, aber er stand wieder auf. Das ist der Punkt. Die Auferstehung darf man niemals vergessen. Es kommt nach dem Kreuz. Die zwei kann man nie trennen, sonst kann man unser ganzes Christsein trennen. Unser größtes Problem ist, dass wir die zwei trennen. Und das war auch das Problem von den Jüngern damals. Jesus redete mit seinen Jüngern und sagte, ich muss nach Jerusalem und ich muss sterben. Und die Jünger sagten, nee. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen, ich gehe nach Jerusalem hinauf. Dort wird man den Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und den Schriftgelehrten geben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Das ist das, was die Jünger gar nicht hörten. Das ist das, was wir nicht hören, oftmals nicht hören. Die Auferstehung, das ist das Wichtige. Jesus lebte für die Ewigkeit. Er lebte nicht für hier und jetzt. Er bestand drauf, ans Kreuz zu gehen. Ich gehe ans Kreuz, denn es ist das Beste, was jemals passieren kann. Weil es eine Auferstehung gibt. Und diese Auferstehung darf man nie vergessen. Ich gehe ans Kreuz und ich bestehe drauf, ans Kreuz zu gehen. So kommt Jesus in die Welt. Und es ist sehr interessant, wenn man diesen Matthäus, die paar Kapitel hier in Matthäus liest, dann kommt es 3-mal vor, dass Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, um gekreuzigt zu werden. Und dann sagt er hier, in Matthäus 16, das ist jetzt Matthäus 20. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten und führenden Priestern und die Schriftgelehrten vieles erleiden muss. Er würde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Das ist auch unser Problem, ja? Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus antwortete, wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen. Von den Hier und Jetzt und nicht von der Ewigkeit. Das gleiche Problem haben wir auch. Wir meinen, das Kreuz sollten wir umgehen. Und Gott sagt, nee, geh ans Kreuz. Wir schauen die Dinge von hier und jetzt an und kommen total durcheinander. Statt dass wir die Dinge von der Ewigkeit betrachten. Jesus hat das Größte, das Beste getan. Er ging ans Kreuz. aber er wurde von den Toten auferweckt. Und das ist das Große, das ist das Sieghafte. Gott hat ihm die Auferstehung geschenkt und er stirbt nie wieder. Er stirbt nie wieder, er hat ewiges Leben, für immer. Er war der Sieger, er war der Überwinder, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Er ging ans Kreuz, er tat das Gute, obwohl es durch Leiden geht. Manchmal ist es wie eine Geburt. Diese Woche wurde ich wieder Opa. Der Nico hat ein Mädchen bekommen. Oder seine Frau, sagen wir so. Aber es ist wie eine Geburt. Die Frau, die leidet, das Kind leidet, bis das Kind da ist. Und wenn das Kind mal da ist alles vergessen. So ähnlich ist es auch mit diesem. Jesus ging ans Kreuz, es waren die Wehen. Und danach kommt die Geburt. Und das ist genau das, was Jesus auch sagte in Johannes Kapitel 3. Wenn du nicht vom Neuen geboren bist, wirst du nicht das Himmelreich Gottes sehen. Diese Geburt. Es geht übers Kreuz. Aber die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Wir gehen zu Gott und wir sagen, zeige mir deinen Weg. Zeige mir, was gut ist. Gib mir Richtung. Und was sagt er? Er sagt uns das Gleiche, was er zu Jesus auch gesagt hat. Tu es, wie mein Sohn es getan hat. Das Kreuz. Sei ein Sohn, sei eine Tochter. Aber es geht übers Kreuz. Man darf aber nie vergessen, Auferstehung. Die Auferstehung ist noch dabei. Das Kreuz ist da, ja. Aber die Auferstehung ist auch da. Und das ist der Sieg. Wir sehen es von der Ewigkeit. Und dann wissen wir, wir leben nicht für diese Welt. Wir leben für die Ewigkeit. Und es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, ist es, von der Ewigkeit zu sehen und nicht von hier und jetzt. Und Jesus sagt da, gerade in diesem 16. Kapitel, ein paar Verse weiter, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen in den Tod. Dann, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Denn es gibt eine Auferstehung, eine Neugeburt. Und das ist das Schöne. Nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Und das ist das, was die Christenheit ausmacht. Wir leben nicht für hier, wir leben für die Ewigkeit. Und wir leben ein gekreuzigtes Leben. Wir leben ein auferstandenes Leben in Jesus. Das Beste kommt nach dem Kreuz. Und Gott atmet einen Atem in uns ein. Wir lesen da von Adam und Eva. Damals war es nur der Adam noch. Als Gott ihn formte von dem Staub, von dieser Asche, atmete er seinen Atem in ihn ein. Und der Adam wurde zu einem lebendigen Wesen. Er hatte Kontakt mit Gott. Und das ist auch das, was er verlor, nachdem er von dieser Frucht es aß. Und das ist genau das, was Gott in jedem von uns bewirken will. Wir gehen ans Kreuz. aber die Auferstehung kommt. Er atmet seinen Odem in uns ein und wir leben ein anderes Leben. Und das ist auch das, was damals an Pfingsten passierte. Deshalb betont Jesus auch das so sehr: Wartet in Jerusalem, bis die Kraft von oben kommt. Gott will seinen Odem in euch einatmen. Ihr sollt neues Leben haben. Und das Interessante ist, der Petrus, man schaut sein Leben und man sieht einen Feigling. Nachdem er diesen Odem hat, ist er eine andere Person. Er lebt nicht mehr für diese Welt, sondern er lebt für die Ewigkeit. Und das ist das, was Gott für jeden von uns will. Er will, dass wir jeder von uns, dieses Pfingsten erleben in unserem Leben, diese Auferstehung, wo Gott seinem Odem in uns einbläst. Das ist das Beste. Das ist die Definition von gut. Alles andere kann man vergessen. Es gibt nichts Besseres. Das Kreuz macht den Unterschied. Es ist ewig. Wir leben in die Ewigkeit schon, hier und jetzt. Und dann kommen so Verse wie zum Beispiel der Römer. Römer 8. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer, die Gott lieben. Halleluja. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen, denn sie haben diese Auferstehung erlebt. Es ist sehr interessant, wenn man diesen Kapitel liest, wie dieser Paulus dieses betont hier, diesen Geist. Wenn ihr Zeit habt, lest, das ist gut, der Kapitel 8. Da kommt dieser Sieg, diese Freude, dieser Unterschied auf einmal in deinem Leben hinein. Und es ist wieder Paulus, als er sagt: Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Ich habe die Auferstehung schon, ich trage die Auferstehung schon in mir. Ich gehe in die Ewigkeit hinein und ich weiß, wer auf mich wartet dort. Gott will Gutes für jeden Einzelnen von uns. Das Gute. Aber es geht übers Kreuz. Aber das Kreuz ist gut. Er zeigt uns, was gut ist, indem er uns Jesus vorführt. Und das Kreuz und die Auferstehung sind unsere Antwort. Und da muss ich sagen, so wie damals der David damals auch gesagt hat: Nur Güte und Gnade. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn alle Zeit. Denn ich trage die Ewigkeit schon im Herzen. Und mit diesem Vers möchte ich schließen, noch ein kurzer Gedanke. Und zwar, wie geht's mir? Das Äußere vergeht, ja. Der Kerl ist alt geworden, ja. Es zwickt und manchmal klappt es auch nicht mehr so, wie es klappen sollte, ja. Aber es geht mir gut. Es geht mir sowas von gut. Denn ich lebe nicht für hier, sondern für die Ewigkeit. Wenn man einen Christ fragt, wie geht's dir? Dann soll die Antwort immer kommen: Ach, es geht mir bestens. Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Ich möchte noch kurz beten mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du so wunderbar für uns durchgegriffen hast. Du hast uns wirklich das Gute gezeigt. Und wir leben für dich. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und es ist so wunderbar. Wir gehen von Sieg zu Sieg. Und wir gehen einst in die Ewigkeit ein. Als Sieghafte. Dank dir. Amen.